Johannes, No Man's Sky ist ja draußen.
Ja, Max, das habe ich mitbekommen.
Das hat ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, nicht so jedem gefallen. Und ich würde sagen, anstatt No Man's Sky ist es wohl mehr No Man's Game of the Year. Ha? No Man's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler No Man's Podcast, sozusagen über Videospiele. Gott, das war der deprimierendste Einstieg, glaube ich, den ich gemacht habe. Auf jeden Fall reden wir heute über das Spiel, was letzten Freitag rausgekommen ist. Und wir reden weniger über das Spiel an sich, weil ganz ehrlich, weder Max noch ich haben es gespielt. Aber was wir gemacht haben, wir haben viel darüber geredet im Vorfeld, in den 3 Jahren, in denen das Spiel programmiert wurde. Wir haben so ein bisschen verfolgt, wie dieses Spiel aufgebaut wurde, auch aufgenommen wurde von der Community und wie jetzt, ja, ein bisschen Katerstimmung, möchte man fast sagen, herrscht. Oder wie würdest du das beschreiben, Max?
Ja, es ist auf jeden Fall eine verhältnismäßig lauwarme eine Rezeption, wenn man so sagen möchte. Findest kaum Reviews oder Meinungen von Menschen, die das Spiel jetzt bis aufs Blut verteidigen würden. Also ich habe jede Menge Leute gesehen, die sagen, oh, ich habe meinen Spaß mit, das ist echt ganz nett und ey, es ist schon ganz interessant nach den ersten Stunden. Aber die üblichen, das beste Spiel diesen Jahres, dieser Saison, bis Ende des Jahres, um Gottes Willen, alles richtig gemacht, Exklusivtitel, Xbox haben mal wieder verloren. Also all diese blöden Sprüche sind ausgeblieben. Und auch das überschwängliche Lob ist ausgeblieben. Und wer sich ein bisschen im Videospieljournalismus auskennt, der weiß, dass inzwischen ja kein Spiel mehr ohne die absoluten Überversionen und Ausdrücke zu jedem Spiel auskommen muss. Jeder Titel muss gleich das Nonplusultra sein, auch wenn das am Ende natürlich gar nicht ist.
Aber was ist dann No Man's Sky? Durchschnitt? Kann das sein, nach 3 Jahren? Es kann doch nicht sein, dass dieses Spiel, das Leute gepreordert haben, sich vorbestellt haben für 112.000 Euro, damit sie ein besonderes Raumschiff bekommen oder sogar ein kleines Modell des Raumschiffes. Kann das sein, dass dieses Spiel echt gar nicht so toll ist, wie die Leute dachten?
Das wäre natürlich eine ziemliche Sauerei, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, in die Vergangenheit zu gucken über so mythische Portale wie YouTube oder einfach mal hier und da einen Artikel lesen und sich anschauen, was die Macher des Spiels von Hello Games, was Sony und was überhaupt alle aus der Öffentlichkeit erstmal, also auf der vermarktenden Seite gesagt haben und dann noch in der Öffentlichkeit natürlich die Journalisten, wie sie es aufgenommen haben und wie sie sich ihre eigenen Fabeln dann gespinnt haben, denn da zeigt sich, dass von beiden Seiten sehr viel Blendwerk zu lesen und zu schauen und zu hören war, was auf der Marketingseite wenig überraschen sollte, wobei wir auch da einen kleinen Blick kurz drauf werfen wollen, wie ob das jetzt eine ganz besondere Art von Marketing war, dass so viele Leute jetzt mal ganz böse formuliert drauf reingefallen sind. Und doch nicht das Spiel des Jahrzehnts rausgekommen ist, ein neues Minecraft? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass Videospieljournalisten sich ein Tick zu gerne in ihren eigenen Vorstellungen verlieren und sich nicht wirklich an die Fakten halten wollen?
Ich weiß nicht, ob es wirklich so stark auf die Journalisten zu schieben ist. Denn das, was ich bisher gelesen habe, war natürlich immer auch geprägt von, ey, wenn dieses Spiel hält, was es verspricht, ne, da hast du dann den Punkt, dann ist das echt, echt cool und mein absolutes Traumspiel. Aber es gab auch viel Skeptizismus. Es gab immer wieder die Frage, was macht man eigentlich im Spiel? Und wenn ich Artikel gelesen habe, die versucht haben, das zu beantworten, dann kam da immer auch so, ja, so eine gewisse Ernüchterung raus. Das ist, glaube ich, das Problem, dass die Leute einfach nicht ihre Artikel gelesen haben, also nicht ihre, sondern die Artikel gelesen haben, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, sondern wenn, dann nur Artikel gelesen haben, die ohnehin das bestätigen, was sie glauben. Und so möchte ich vielleicht eine kleine, wir wollten es nicht zu breit machen, aber da kann man auch sehr gut einfach eine Brücke schlagen zu dem Trend, den es ohnehin gibt, dass sich alle Leute eben in ihren Filterblasen, in ihren Echokammern bewegen und gar nicht mehr hören, auf Logik, sondern nur noch auf Gefühle. Und ich glaube, dass der Hype um No Man's Sky auch ein Zeichen dafür ist. Hype generell ist das, aber diese große Tal stimmungsmäßig, glaube ich, lässt sich damit auch ansatzweise vielleicht als eine Variable erklären.
Aber würdest du mir nicht zumindest zustimmen, dass der Hype irgendwo herkommen muss und der kommt am Ende nun mal normalerweise nicht von irgendwelchen Facebook-Kommentatoren und beliebigen Twitter-Accounts, sondern da muss es schon genug Hilfe geben. Ich sage natürlich nicht, dass jeder von vornherein geschrieben hat, das wird das Spiel. Aber ich erinnere mich an genug Videos, Previews, wo man noch überhaupt nichts über das Spiel wusste. Also sprich direkt nach dem Announcement-Trailer, dass No Man's Sky von dem, was Sean Murray erzählt hat, so spannend klingt und das wird so gut. Und genau das, was du sagst, an und für sich, sie können sogar gesagt haben, wenn das alles stimmt, wird das so gut, aber es wurde mit einer Euphorie in die Welt getragen. Und es wurde, muss man dann auch sagen, am Ende wirklich über große Namen im Fernsehen, im Internet, auf allen Kanälen auf die Leute gelassen und wir durften ja inzwischen, ich meine, dass in so Late-Shows wie zum Beispiel bei Stephen Colbert sie jetzt nicht wirklich kritisch rangehen werden, sollte bekannt sein. Vor kurzem ist auch durchgedrungen, dass ernstzunehmende Entertainer und Journalisten wie ein Herr PewDiePie nicht Nein sagen zu dem ein oder anderen Scheinchen, für ein gutes Wort.
Gut, das wussten wir aber schon vorher.
Ja, das war auch so gemeint, Johannes, dass wir das eigentlich hätten wissen sollen. Da sind wir bei einem Thema, was wir oft schon angeschnitten haben, dass eine Grenze überschritten wird, oftmals gerade im Entertainment-Bereich, wenn es um News geht oder am Ende eigentlich um Advertising, das betrieben wird und es schwer auseinanderzuhalten ist. Aber nichtsdestotrotz muss man ganz ehrlich sagen, dass, und jetzt gehen wir ein bisschen auf den Journalismus, aber auch schon eine Stufe weiter auf den Käufer, dass man sich fragen muss, reicht es, dass euch jemand sagt, das hier wird das nächste geschnitten Brot in Videospielform?
Ja, offensichtlich reicht es ja, weil wir in Angesicht von No Man's Sky gesehen haben, dass man selten mehr braucht als Versprechungen. Aber das ist natürlich eine sehr zynische Sichtweise. Ich glaube, dass im Fall No Man's Sky mehrere Sachen so ineinander greifen. Zum einen Sony, einfach als großer Publisher, der ein großes Interesse daran hat. Und Sony weiß, dass sie mit diesem Spiel PlayStation 4s verkaufen können. Und deswegen, denke ich, haben sie diesen Aufwand betrieben, weil das Marketing wird ja nicht von Hello Games erledigt. Dafür ist ja eben der Publisher zuständig. Was man natürlich Hello Games, was man Sean Murray, wenn man so will, vorwerfen kann, ist, dass sie sich da haben vor den Karren spannen lassen. Aber das ist ein anderes Thema, da wissen wir zu wenig drüber, einfach über die, wie das intern funktioniert. Wie gesagt, wir haben zum einen Sony, die ein Interesse an diesem Hype haben, weil sie natürlich ihre Sachen verkaufen wollen. Wir haben die Pre-Order-Culture, ja, wie es immer genannt wird, also die eben sowas ganz genau auch nochmal befeuert, weil es natürlich Umsätze sind. Wir haben aber auch YouTuber, die wissen, No Man's Sky ist ein Spiel, für das sich die Leute interessieren und deswegen haue ich da jetzt noch ein Video raus, noch ein Video und noch ein Video. Zu jedem scheiß kleinen 1 Minute 30 Trailer gibt es eine Analyse, die doppelt so lang ist. Also, Entschuldigung, die 10-mal so lang ist.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ist auch das ein interessanter Punkt, die Trailer in Sachen Marketing. Das Einzige, wovon ich eine Vorstellung bekommen habe in den ganzen Trailern, ist ungefähr wie der Soundtrack von einer dir sehr bekannten Band, also Full Disclosure. Johannes findet natürlich, dass das Spiel den besten Soundtrack aller Zeiten hat. Und naja, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen will, Johannes, aber ich würde mal sagen, es ist in den Top 10. Es ist ein sehr schöner Soundtrack, der da zu dem Spiel gemacht wurde. Du darfst, wenn du möchtest, kurz Werbung für die Band machen.
Ja, Verzeihung. Also der Soundtrack ist von einer ganz, ganz großartigen Band aus England, nämlich 65 Days of Static oder wie wir Fans die nennen, 65 Doors. Aber um jetzt kurz mal wieder vernünftig zu werden. Ich weiß nicht, wie der Soundtrack ist, ganz ehrlich. Ich habe das, was 65 Days auf Static produziert haben, habe ich hier zu Hause liegen als CD und als digitaler Download. Und ich freue mich sehr und ich genieße das, weil es neue Musik von einer Band ist, die ich sehr, sehr mag. Aber ich weiß nicht, wie es im Spiel klingt. Das Besondere am Soundtrack von diesem Spiel ist natürlich, dass er genau wie das Spiel selbst auch prozedural generiert ist. Zumindest war das das Schlagwort, mit dem auch 65 Days of Static um sich geschmissen haben. Deswegen, tatsächlich würde es mich interessieren, dieses Spiel auch nur zu spielen und zu sehen, wie sie den Soundtrack umgesetzt haben. Aber ich bin mir sehr, sehr bewusst darüber, und das ist halt der Knackpunkt, dass No Man's Sky, so cool es auch klingt und so gerne es eigentlich auch spielen würde, wahrscheinlich kein Spiel für mich ist.
Jetzt müssten wir zu dem Podcast zurückgehen, wo wir das erste Mal über das Spiel gesprochen haben, weil das genau der Satz war, den wir damals getroffen haben. Wir sind beide damals schon fest davon ausgegangen, von dem, was wir gesehen haben, da von diesem rudimentären Gameplay, das man damals sehen konnte und dass man auch, was nicht wirklich ausführlicher oder tiefer wurde, also zumindest vom Promomaterial, was man gesehen hat, waren wir uns immer sicher, dass das kein Spiel für uns ist. Es war immer die Hoffnung da, dass es ein richtig großes Ding werden könnte, weil wir reden über Videospiele, wir freuen uns über jedes richtig große Ding, wir freuen uns über jeden großen Schritt, der in der Industrie gemacht wird. Aber letztendlich muss man eben sagen, dass es keinerlei Anzeichen dafür gab, außer natürlich einer sehr gut betriebenen oder besser gesagt eigentlich eher sehr aggressiv geführten Marketingkampagne seitens Sony, wo Hello Games dann auch brav, also Sean Murray war ja mehr und ich glaube, der hat gar nicht mehr programmiert die letzten anderthalb Jahre. Der ist von einem.
Er hat sich nur noch seinen Bart wachsen lassen.
Der hat sich seinen Bart wachsen lassen und ist von einem Event zum nächsten gedüst, um zu präsentieren, wie der Arbeitsstand ist, wieder eine kleine Map oder eine kurze neuen Planeten kurz gezeigt. Deswegen, also sie waren gut dabei, dass das Spiel nie eingeschlafen ist vom Entwicklungsstandpunkt. Gleichzeitig, wer sich noch erinnert, ursprünglich sollte das Spiel 2015 rauskommen. Das haben viele verdrängt und das haben dem Spiel auch nur wenige übel genommen, als es dann hieß, okay, 2016, irgendwann am Anfang, um dann zu sagen, okay, also natürlich, es wird doch erst Juni und dann gab es ja jetzt nochmal die letzte Verschiebung, um nochmal ein bisschen zu polieren.
Für den PC, genau. Also es wurde von Juni auf August und dann nochmal im August die PC-Version um, ich glaube, eine Woche verschoben.
Genau. Und da hat man im Grunde schon gesehen durch diese Verschiebung, dass man als Außenstehender wenige Anhaltspunkte hatte zu wissen, wie weit dieses Spiel ist, beziehungsweise wie viel mehr da tatsächlich noch kommt als das, was man gesehen hat. Außer natürlich der Eigenschaft des Spiels, dass durch die prozedurale Generierung der Umwelt immer wieder neue Möglichkeiten entstehen, die aber natürlich, wer versteht, was mit prozedural generiert gemeint ist, und das hat Sean Murray auch sehr oft und klar erklärt, dass es aus dem einem großen Pool besteht. Also man denke zum Beispiel an das Spiel Spore, wo auch sehr viel durcheinander gemischt werden konnte. Aber am Ende ist es das gleiche Toolset, aus dem die ganzen Sachen kommen. Und damit sind die ganzen Trailer, die wir gesehen haben, nur ein winziges Stüfchen über, und um so ein bisschen beim Thema Hype zu bleiben, dem einzigen CG-Video, das wir zu dem Cyberpunk-Spiel von CD Projekt Red gesehen haben.
Hey, ja, das ist ganz großartig und das wird bestimmt super mega toll, weil dieser Trailer war großartig, ja? Mhm. Jetzt mach mal halblang. Mhm. Beleide hier nicht CD Projekt Red, Max, ja? Sonst komme ich und schlag dich zusammen.
Aber da sind wir auch an einem interessanten Punkt. Also, wenn ihr hoffentlich versteht, dass Johannes das hier mit zwei zwinkernden Augen blind gegen die Wand laufend macht. Es spielt auch eine Rolle, wer du bist. Hello Games konnte das machen, weil sie A, ziemlich unbekannt waren. Sie hatten diesen Underdog-Bonus. Und ähnlich wie bei, also ohne jetzt zu groß, weil es noch nichts zu sagen gibt über Cyberpunk, ich weiß die Jahreszahl gerade leider nicht aus dem
2077.
Kopf. 2077. Hört auf Johannes.
Cyberpunk 2077.
Das ist ein Spiel, das sehr lange einen sehr hohen Bonus bei den Fans genießen wird. Aus dem einfachen Grund, weil dem Studio vertraut wird, beziehungsweise weil es keine bösen Absichten und diese ganzen Verschwörungstheorien immer gegen AAA-Publisher und Entwickler gerichtet ist. Also obwohl
es... An denen wir, das muss man ja der Fairness halber sagen, durch unsere AAA-kritische Haltung ja auch so ein bisschen mitarbeiten, ne? Also,
ich habe keine Ahnung, von welchem in Frankreich gegründeten und in Kanada hauptsächlich ansässigen Unternehmen du redest, Johannes.
Hauptsitz ist aber immer noch in Frankreich.
Verdammt! Seht ihr, wir schmeißen doch auch nur mit Meinungen und nicht mit Fakten um uns. Da dachte ich hätte mal was richtig gelernt.
Mit Gefühlen.
I feel that I'm right. Und ja, damit würde ich...
Die gefühlte Wahrheit, ja.
Damit, da, also mit diesem ganzen Brei, den ihr hier wieder vor euch seht, mit Marketing-Experten und Executives von großen Häusern wie Sony, die euch bequatschen mit Sätzen wie, die Worte Exclusive und Content beinhalten und am Ende damit schlichtweg nichts aussagen. Eigentlich würden sie gerne den Content exklusivieren, wenn sie nur könnten. Das ist ein Gefühl, das ich eher habe. Aber bevor wir uns jetzt in Wortwichserei verlieren, es steht schlichtweg weiterhin zur Debatte, warum wir uns so leicht mitreißen lassen wollen. Ich meine, es ist ja nichts von vornherein Schlechtes. Wir wollen nicht, dass alle da sitzen und sagen, das wird eh nicht so gut. Aber ihr investiert wirklich viel Geld. No Man's Sky ist ja durch die Übernahme von Sony auch zu einem Vollpreistitel geworden. Da werden 60 Euro reingesteckt. Da werden für Special Editions 80 oder 100 Euro reingesteckt.
Ich glaube, 120 war eins der Pre-Order-Angebote,
also,
die ich gesehen habe.
Siehst du, da geht es sogar noch weiter aufwärts. Und es macht mich, die Leute, die ihr Geld da reinstecken, sollten doch ein bisschen Eigenverantwortung. Nur weil, man kann nicht alle Eigenverantwortung weggeben, nur weil man jemandem Geld gibt. Wenn ihr in den Supermarkt geht und sagt, och, dann kaufe ich den Toast hier halt für 10 Euro und euch nicht Gedanken macht, ob der Toast tatsächlich 10 Euro wert sein sollte oder ob es den irgendwo günstiger gibt oder warum es den irgendwo günstiger gibt, dann...
Oder ob man nicht Dinkelbrot kaufen kann. Oder Chia-Brot.
Dann sollte man sich fragen, ob man selbst ganz unschuldig an der Situation ist. Ich weiß, wir reiten immer wieder auf diesem Thema Vote with your wallet rum, aber es trifft nun mal auch zu. Und es ist auch wichtig, genauso wie wenn ihr das nächste Mal wieder seht, ein Mann hob eine Banane auf, was dann geschah, war heftig. Egal wie gut die Überschrift bei einem Heftig-Artikel oder bei einem BuzzFeed-Artikel ist.
Oder bei einem Focus-Online-Artikel.
Oder bei inzwischen leider auch bei sowas. Ja. Der Artikel ist es in der Regel nicht wert. Informiert euch über das Thema, aber informiert euch und fresst nicht direkt das PR-Material. Und ja, die meisten YouTuber stehen nicht über PR-Material, weil sie teilweise selbst davon abhängig sind und sie müssen keinem journalistischen Kodex folgen. Sie können es entweder nicht erwähnen, sie können freiwillig sagen, nein, ich mache das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte unabhängig sein, funktionieren teilweise wie der von uns eigentlich in jeder Folge erwähnte
und hochgelobte
Jim Sterling, seine Majestät, der dann über Patreon das Geld reinholt und damit weiß, okay, ich bin finanziell abgesichert. Ich muss mich nicht auf sowas verlassen. Ich muss mich nicht darauf verlassen, dass die Publisher nett zu mir sind und mir Ausgaben geben, denn dann kaufe ich mir das Spiel einfach selber. Diese ganzen Überlegungen spielen damit rein. Aber solange es weiterhin zieht, dass jemand, weil ich jetzt vorhin PlayStation hatte, nehme ich jetzt Microsoft, dass sich jemand von Microsoft hinstellt und sagt, oh, Rise of the Tomb Raider kommt exklusiv für die Xbox 360 und die Xbox One. Und für den PC, zeitversetzt. Und für die PlayStation 4, zeitversetzt. Dann lernt doch bitte aus so Situationen.
Ja, das wäre schön, wenn wir das könnten, aber... Beziehungsweise, ich glaube, dass wir das können, weil ich glaube, dass man aus No Man's Sky tatsächlich eine Lehre ziehen kann. Weil niemand erwartet hätte, glaube ich, dass No Man's Sky so schlecht auch, also vor allen Dingen auf dem PC startet. Insofern, die Lehre, die man daraus ziehen kann, geht halt an Publisher. Und diese Lehre wäre halt, betreibt Erwartungsmanagement. Seid ehrlich. Sean Murray von Hello Games hat das durchaus versucht zu machen. Aber natürlich hatte er immer noch Interesse daran, sein Spiel anzupreisen. Und er war ja und ist ja, glaube ich, auch von seinem Spiel überzeugt. Es ist ja wirklich kein schlechtes Spiel. Es ist nur nicht das, was die Leute darin gesehen haben. Und zugegeben, es war auch sehr schwierig bei diesem Publikum, die einfach das, was es sehen wollte, diese, sag ich mal, Jugendfantasie, ein Weltraumpilot zu sein, der ganz alleine auf sich gestellt Planeten erkundet. Diesen Kindheitstraum wollten sich so viele erfüllen und erfüllen sich momentan auch hoffentlich ganz viele, indem sie No Man's Sky spielen. Aber das, was jeder Einzelne darin gesehen hat, sehen wollte, das konnten sie nie erfüllen. Und deswegen, ich glaube, das Spiel hatte nie eine Chance. Es konnte nicht gut werden. Einfach weil alle Leute eben diese wahnwitzige Erwartung daran hatten. Und da hätte man, glaube ich, viel früher auf die Bremse treten müssen und sagen müssen, Leute, wir haben zwei oder drei grundlegende Mechaniken, erforschen, craften, Survival. Wir machen ein Survival-Spiel im Weltraum. Dann hätte sich No Man's Sky mit Sicherheit weniger gut verkauft. Aber der Image-Schaden, vor allen Dingen für Hello Games, die das jetzt abbekommen, weil die haben nämlich, glaube ich, einen ganz schönen Vertrauensverlust erlitten, dadurch, dass viele Leute dann doch eher so enttäuscht sind. Also dieser Vertrauensverlust, den hat Hello Games jetzt. Und ich hoffe, dass einfach die gesamte Industrie vielleicht da eine Lehre draus zieht und erkennt, okay, wir haben hier diesen Riesenhype, lasst uns das ja einfach wirklich managen, lasst uns da was Gutes draus machen und nicht irgendeine Lawine, die sich irgendwann selbst in Gang setzt und dann in, was ja bei No Man's Sky passiert ist, Todesdrohungen endet. Also irgendwas ist da schrecklich, schrecklich schiefgelaufen, dass Leute sich so in ihrem Wahn verloren haben. Das ist eigentlich, sobald es an diesem Level angekommen ist, ist es natürlich zu spät. Aber ich glaube, man muss auch daran arbeiten, das einfach zu verhindern, weil das im Ende, und das sehen wir, glaube ich, bei No Man's Sky, schadet es letztlich nur.
Wo du es zum Abschluss dann jetzt auch angesprochen hast, dass die Leute daraus lernen sollen, ich wünsche mir das auch. Ich weiß aber genau, dass wir hier sitzen, wenn Star Citizen rauskommt, irgendwann mal. Auch wenn das natürlich, bevor wir uns jetzt daran verlieren, ja, natürlich ist es bisher zumindest eine andere Geschichte in Sachen Finanzierung und. Aber die Zeichen stehen schlecht, dass wir tatsächlich, oder die Spieler in der Masse tatsächlich mal daraus lernen, sich über ihren Erwartungen zu stellen und bewusst zu werden. Johannes, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich schöner hätte sein können, über No Man's Sky zu sprechen, wenn es das beste Spiel aller Zeiten wäre. Aber hey, spielen die Leute halt Overwatch. Wup, wup, Blizzard. Und
ja, zumindest haben wir den besten Soundtrack aller Zeiten.
Johannes, wir hören uns nächste Woche wieder und unsere Hörer hören uns nächste Woche wieder. Wir melden uns dann übrigens zurück mit dem Thema Augment Your Bullshit, die Rache, und freuen uns wirklich sehr auf die Folge nächste Woche, glaube ich.
Tue ich auch, ihr euch auch, du dich hoffentlich auch, Max, und auf Wiederhören.
Ciao.